Das 110. Nordderby der Bundesliga-Geschichte zwischen Werder und dem HSV steht am Wochenende an. Ein Prestigeduell sowieso, aber diesmal noch unter besonderen Vorzeichen, denn es ist auch ein Duell zweier Trainer, die sich besser kennen als jeder Gegner. Daniel Thun und Merlin Polzin, Weggefährten, Vertraute und jetzt Konkurrenten im Abstiegskampf. In einem Rennen, das beide Teams mit demselben Problem letztlich bestreiten. Ihnen fehlt aktuell etwas, was im Derby eigentlich essentiell ist: Energie und Intensität. Darüber sprechen wir heute.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und vor allen Dingen meinem Gast, einer Fernsehlegende, kann man sagen. Rollo Fuhrmann ist da. Rollo, moin.
Hallo, moin.
Genau, hallo, deine Begrüßung, die du ja auch regelmäßig immer noch den Leuten bei Hamburg 1 entgegenschmetterst. Hallo, Fans, deine montägliche Sendung, glaube ich, ist das, ne? Ganz dicht dran am Hamburger Fußball. Aber du bist gebürtiger Ostfriese. Für wen schlägt denn da dein Herz in so einem Derby?
Oh, ja, ich bin ja St. Pauli-Mitglied. Also ich komme ja aus Ostfriesland, Aurich. Spielvereinigung Aurich natürlich, Kickers Emden, da habe ich ja immer gehofft, dass die mal irgendwann in den Profifußball kommen. Hab sogar mit meinem früheren Sportchef Michael Fahrt mal eine Wette abgeschlossen, dass Kickers Emden im Jahre 2000 in der zweiten Liga ist. Hat haarscharf nicht geklappt, aber nur weil das finanziell da von Herrn Riedel da verwurstet wurde. Ja, dann natürlich Bremen als erstes, da war ich dann ja auch mal so im zarten Alter von, weiß ich nicht, wie alt war ich da, 14. Und dann bin ich nach Hamburg gekommen und witzigerweise erstmal war ich HSV begeistert. So, ich weiß auch nicht, ich habe das 4:1 vom HSV gegen Burnley aus dem letzten Jahrtausend gesehen, im Fernsehen. Ja, im Fernsehen, ich war nicht da, ne? Im Volksparkstadion. Das war, glaube ich, irgendwie in den 60ern. Im Europapokal. Und dann so richtig los ging es allerdings erst 1977, als St. Pauli aufstieg. Und da war ich tatsächlich im Volksparkstadion beim 0:2 des HSV gegen St. Pauli. Und irgendwie schlug mein Herz da für den Underdog. Hat sowieso immer für den Underdog geschlagen. Und seit 1990 bin ich auch Mitglied beim FC St. Pauli. Aber was ich auch im auf Hamburg 1 jetzt am Montag besprochen habe mit jeweils einem HSV und St. Pauli-Fan auf Werder Bremen. Also es endete damit, dass wir alle drei uns einig waren, dass wir möchten, dass St. Pauli, HSV und Werder Bremen schon allein wegen des Nordderbys in der Bundesliga bleiben. Das war sozusagen unser Fazit. Und dieses kommende Wochenende ist ja was unfassbar Entscheidendes. Da spielt Union gegen Wolfsburg, der andere norddeutsche Verein. VW geht es ja schlecht. Ich weiß nicht, Wolfsburg geht es vielleicht, VfL geht es vielleicht noch schlechter, weiß ich gar nicht. Dann am Freitag schon St. Pauli gegen Köln und dann natürlich, worüber wir jetzt auch sprechen, Werder gegen HSV. Hochrisikospiel und ich weiß nicht, sehr aufgeladen, glaube ich. Auch diesmal wird es aufgeladen sein.
Definitiv, sowieso, weil es natürlich ein Derby ist, dann nochmal, weil es das erste Nordderby im Weserstadion seit, ich habe nochmal nachgeguckt, 55 Monaten dann tatsächlich ist. Und ja, weil das Hinspiel vom HSV mit 3:2 dann im Volkspark ja gewonnen wurde. Wenn du nochmal den Reiz der aktuellen Auflage für dich dann so Revue passieren lässt, wo liegt der genau drin? Was beschäftigt dich am meisten jetzt im Vorfeld vor diesem Duell?
Ja, das ist diese ewige Rivalität. Das ging ja schon frühzeitig los. Ich darf daran erinnern, dass irgendwann, ich glaube, es war in den 70ern, ja, glaube ich wohl, da musste sogar Werder im Volksparkstadion, weil die Trikots zu ähnlich waren damals, das HSV-Trikot oder ein HSV-Trikot anziehen. Das war natürlich eine Katastrophe. Aber dann wurde es natürlich auch recht kritisch. Ne? Erst war der HSV ja im Vorteil in den ganzen Oberliga-Jahren und dann kam Werder. Dann in den Ende der 80er oder Anfang der 80er Jahre wieder der HSV. Champions League zweimal Meister und so weiter und so fort. Und dann kam Otto Rehhagels große Zeit, dann wieder Werder. Also es wechselte sich auch immer ab. Und es gab sehr, sehr traurige Geschichten, ne? Also mit Malaika, wo der Bremer Fan von HSV-Hooligans, rechten HSV-Hooligans im Volksparkstadion am Rande da totgeprügelt wurde, wo er gestorben ist und so. Danach hat man einen Friedensgipfel gemacht in Schesel, sich wieder zusammengerauft. Seitdem ist auch sowas Schlimmes nicht mehr passiert. Ich kann mich daran erinnern, nicht nur an diese 77er St. Pauli, den St. Pauli-Sieg im Volksparkstadion, sondern auch an HSV Werder als Dietmar Jakobs. Da war ich nämlich live im Stadion und berichtete schon für Radio 107. 1989 war das, als Dietmar Jakobs ins Tornetz rauschte und hängen blieb an diesem, wie nennt man das hier?
Karabinerhaken war das.
Karabinerhaken. Ja. Ganz schlimme Geschichte und da auch dann nicht mehr Fußball spielen konnte. Also das waren so die traurigen Momente. Mhm. Und es gab natürlich auch unfassbare, aber Höhepunkte, die kein Mensch vergisst. Ne? Ich darf nur daran erinnern, 2009. In 19 Tagen, 4 Duelle. Ja. Ja. Ne? Zweimal, glaube ich, war es, es war Pokal, es war UEFA Cup und es war Bundesliga, glaube ich. Und Werder gewann im Pokal letzten Endes und gewann auch im Halbfinale des UEFA Cups. Verlor nachher das Spiel gegen Shakhtar Donetsk, das Finale. Aber da spielten zwei Dinge spielten eine Rolle. Der verrückte Tim Wiese, der 3-11er hieß, im Volksparkstadion vor der sogenannten, ich glaube, es ist die Nordtribüne. Also auf alle Fälle vor den HSV-Fans, 3 Elfmeter gehalten. Und dann hier, ich bin ja jetzt in Hamburg und werde das Spiel in Bremen auch nicht sehen, nur am Fernsehen. Ich werde aber von Hamburg aus eine Papierkugel reinwerfen. Mal sehen, was das diesmal gibt. Also es gab, ich wollte damit nur sagen, es gab Zeiten, da waren die Bremer vorne, es war oder die Hamburger gerade zu Happel-Zeiten, dann die Bremer zu Rehhagels und zu Thomas Schaaf-Zeiten. Und jetzt, ich will nicht sagen, liegen sie am Boden, aber es ist in den letzten Jahren unschön.
Und hier kommt kurz Werbung.
Der VfB Stuttgart bleibt auf Kurs Champions League und kletterte mit dem 4:0 gegen den Hamburger SV auf Tabellenplatz 3. Am Sonntag kommt es jetzt zu einer echten Reifeprüfung. Bayern München gegen VfB Stuttgart in der Allianz Arena, das Topspiel der Bundesliga am 19. April. Jetzt entscheidet jeder Punkt über die Saison. Wer es noch ein bisschen spannender will, findet bei Bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, die beste Gelegenheit. Aktuell sagt die Quote mit 1,4 einen Heimsieg für die Bayern voraus. Jeder Stuttgarter Erfolg bringt eine bessere Quote. 5,25 für einen Unentschieden und sogar 6,5 für einen Auswärtssieg. Ich selbst wage eine kühne Prognose und tippe 2:2. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet bei buwei.de.
Nach diesem Duell könnte einer näher dem Boden sein, denn aktuell liegt ja Werder 3 Punkte vor dem Relegationsplatz mit 28 Punkten. Der HSV hat ein bisschen größeres Polster, 6 Punkte. Aber wir wissen ja alle, diese Spiele da unten im Keller, und das haben die Trainer ja auch nochmal gesagt, das ist ja mehr als 3 Punkte. Nicht nur wegen der aufgeladenen, sowieso schon Stimmung rund um ein Derby, sondern eben auch durch die Folgewirkung. Und du hast die Konstellation am Wochenende angesprochen, dass da ja sehr viel Entscheidendes tatsächlich im Abstiegskampf sich jetzt schon ja vielleicht vorentscheiden kann sogar. Und wer verliert, möglicherweise große Probleme jetzt kriegt.
Richtig. Andererseits, wenn zum Beispiel St. Pauli gewinnt, rücken die näher ran wieder. Wenn dann noch Bremen gewinnt, ziehen sie mit dem HSV sind sie punktgleich. Und Wolfsburg steht ja nicht nur da unten tief drin, sondern muss jetzt auch noch gegen Itta antreten. Na, die erste Frau auf dem Chefsessel der 5 europäischen Top-Ligen. Mhm. Also wenn auch nur als Interimslösung, wobei Horst Held hat ja schon angedeutet bei Union, dass das eventuell noch länger dauern könnte. Aber Häkkin spielt auch noch gegen die, da gibt es ja unfassbare Netz-Argumente, was heißt Argumente, ne, Shitstorm, weiß ich was alles. Das wäre, wenn er als Mann gegen die Frau, die zum ersten Mal einen Bundesligisten trainiert, verliert, dann braucht er sich nie wieder sehen lassen oder so. Ja. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Aber die Bedeutung dieses Wochenendes ist immens. Und die wird noch größer, wenn St. Pauli am Freitag gewinnt. Nicht nur für Köln dann eben, sondern auch für Wolfsburg sowieso. Aber das heißt auch, dass am Relegationsplatz eventuell Bremen und der HSV auch wieder näher sind. Man hatte ja den HSV schon in Sicherheit gewiegt. Ja. Ne? Also 31 Punkte. Ne? Aber was heißt das denn, wenn St. Pauli gewinnt, haben sie 28. Das ist auch nur ein Spiel ungefähr. Und der HSV hat schwere Gegner. Ne? Ja. Also das, wie man, du kannst es drehen wie, und wenden, wie du willst. Ne? Wir haben da auch rumspekuliert ohne Ende, ne? In der Glaskugel geguckt und weiß ich was alles. Wir sind auf keinen Nenner eigentlich gekommen, außer dass man es jetzt abwarten muss.
Ja gut, das ist immer so. Deshalb, wir gucken gleich nochmal auf die Bilanz ein bisschen genauer und auch auf die aktuelle sportliche Situation. Lass uns vorher nochmal auf das Duell dieser beiden Trainer gucken, die sich ja aus dem FF kennen, jahrelang auch zusammengearbeitet haben bei Osnabrück. Da war Thune der Chef und Paul Ziehen der Assistent beim HSV in der gleichen Konstellation. Dann hat sich mittlerweile ja Paul Ziehen zur Nummer 1 beim HSV dann auch entwickelt. Thune war zwischenzeitlich in Düsseldorf tätig, ist jetzt bei Werder Bremen eben mit der Mission Abstiegskampf betraut worden. Dass sich diese beiden so kennen, so freundschaftlich verbunden sind, du verfolgst die Bundesliga ja nun auch schon lange und hast ja auch in deiner Zeit bei Sky Premiere als Field Reporter sehr oft mit Trainern, vielleicht auch in ähnlichen Konstellationen gesprochen, dass die sich kennen, dass sie befreundet sind. Spielt das vor so einem Spiel eine Rolle?
Überhaupt nicht. Die werden sich umarmen am Anfang, werden vielleicht ein paar super nette Worte austauschen, sich anlächeln, aber dann ist der Druck ist einfach zu groß. Ne? Mhm. Vielleicht, ja eigentlich für beide. Na, ich schätze eigentlich beide, wobei ich muss sagen, ich finde Paul Ziehens Entwicklung sehr bemerkenswert. Mhm. Er ist intelligent, reflektiert, sehr bodenständig, haut nicht auf die Pauke. Also für mich einer der Trainerentdeckungen des Jahres überhaupt. Ne? So war es noch vor 2 Jahren Hürzeler bei St. Pauli, so ist es jetzt Paul Ziehen. Ne? War unglaublich. Jedes Mal, wenn ich ihn gehört habe, auf der Pressekonferenz war ich 3-mal, wobei er, er ist ja ein witziger Typ, ne? Als ich beim ersten Mal da war und er mich dann sah, da sagte er tatsächlich vor versammelter Mannschaft, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einen Anzug angezogen. Nee, aber er ist ein toller Typ. Er ist ein toller Typ. Und ich, auch wenn man ihm jetzt manches dann vorwirft, auch schon wegen Auswechslung oder wegen der Glatzel-Geschichte und so weiter und so fort, er hält an seinem Plan fest. Er hat eine tolle Mannschaft. Und man muss aber auch sagen, das betrifft nicht nur Paul Ziehen, auch Costa, der als Sportdirektor oder der, die haben eine tolle Mannschaft zusammengestellt und den richtigen Riecher gehabt. Na, es ist ja nicht nur Lokonga, es ist nicht nur Capaldo oder Remberg, es ist Vuskovic vor allen Dingen. Ne? Marktwert 60 Millionen. Gut, den werden sie nicht halten. Ach, Vieira kommt ja auch noch dazu. Ja. Also ein tolles Team, das leider so nicht zu halten sein wird. In keinem Fall. Da kann man sich in Hamburg was wünschen, was man will. Ja, und Tune, undankbare Aufgabe. Ne? Ich meine, du wirst entlassen, sollst dann... Horst, die Bremer waren von Horst Steffen so überzeugt, ich bin das übrigens immer noch, ich sehe den Fehler nicht in den Trainern, auch nicht, egal was jetzt mit June passiert oder so, oder auch mit Steffen passiert ist, ich finde die, im Gegensatz zum HSV, ist die Kaderzusammensetzung für mich eine Katastrophe. Das ging da schon los bei Keita vor einiger Zeit, dann Boniface und die Abgänge dann nicht verkraftet und ich glaube, die sportliche Führung bei Bremen steht schwer unter Druck und schwer in der Kritik. Die Bremer sind ja noch bodenständiger als die Hamburger, die ja eher kaufmännisch sind. Aber ich habe das Gefühl, da wird was passieren. Mhm. Also die Glanzzeiten, das muss man ja mal sagen. Man kann ja gegen Born sagen, was man will, als er der Chef war. Aber da hatte Werder absolute Glanzzeiten. Willy Lemke, Born und so weiter. Auch Klaas Allofs noch. Und jetzt dümpelt das dahin. Der HSV hat es ja auch so versucht. Ne? Mit 20 Trainern in 10 Jahren und so weiter. Alles irgendwelche Namen. Und zum ersten Mal mit einem jungen Trainer wie Paul Zien, der einen tollen Job macht. Und wo ich hoffe, dass sie nicht irgendwann, sollte der HSV noch in Bedrängnis kommen oder gar absteigen, was ich nicht glaube, aber hoffe ich dann, dass sie an Paul Zien auf alle Fälle festhalten und nicht die Fehler aus der Vergangenheit wiederholen.
Ja, der Aktionismus, der dem Hamburger SV ja eigen war in den letzten Jahren, gerade eben auf der Trainerposition. Jetzt hast du Paul Zien gelobt. Jetzt wissen wir, oder ich hatte es vorhin ja schon angerissen, dass die beiden ja eine gemeinsame Vergangenheit haben, Paul Zien und Tune, dass ja, man könnte es jetzt erstmal oberflächlich sagen, dass Paul Zien bei Tune in die Lehre gegangen ist. Tune selber sagt, nee, dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis gab es nie. Wir sind gemeinsam den Weg gegangen. Wir haben uns gemeinsam entwickelt. Jetzt hast du beide ja auch schon gesprochen am Feld. Siehst du Parallelen zwischen den beiden, wo man vielleicht diese Lehrer-Schüler- oder Abfärbethese dann irgendwo ja vielleicht auch erhärten könnte?
Das, für mich ist das problematisch. Also ich finde eigentlich beide ganz gut. Paul Zien hat den großen Vorteil, was ich gerade gesagt habe, den Tune nicht hat. Paul Zien hat einen Vuskovic, hat einen Vieira, hat einen Lokonga, hat einen Remberg, hat einen Muheim, hat einen Heuer Fernandes im Tor. So. Und all das hat Tune so nicht. Und deshalb wäre das jetzt unfair. Wenn das umgekehrt wäre, dann könnte man wahrscheinlich auch umgekehrt zum Schluss kommen, oh, Tune ist unfassbar erfolgreich, reflektiert, intelligent und so weiter. Nein, ich kenne sie persönlich ja auch zu wenig. Ne? Ich sehe nur den Eindruck, den sie mir vermitteln, wenn sie sprechen und so. Ne? Und ich halte letzten Endes Paul Zien für, ich weiß nicht, für den besseren Trainer, kann ich ja nicht sagen. Ich weiß ja nicht, was er in der Kabine macht und so weiter. Aber nach außen hin für eigentlich die Entdeckung und auch das größere Talent, sag ich mal so. Ich weiß nicht, ob man bei Tune auch von Talent sprechen kann.
Aber 51, da ist, glaube ich, dass der Begriff Talent nicht mehr unbedingt jetzt der sich aufdrängt.
Ja, gerade deshalb meine ich, ne? Ja. Gerade deshalb, ne? Also ich will auch Tune nicht irgendwie was zu nahe treten oder irgendwie Negatives sagen, was dann nicht gerechtfertigt ist oder so, ne? Aber ich bin eben, wie gesagt, von Paul Zien wirklich begeistert. So, und ich wüsste aber auch nicht, und das ist ja jetzt das, wenn die weggehen, die Leistungsträger, wenn Vieira auch noch weg muss, weil sie nicht bezahlen können mit den 20 Millionen, wenn Vuskovic ist für meine Begriffe sowieso weg, dann verhandelt Heuer Fernandes, der Torwart. Was wird sein, wenn sie nicht mehr diese Qualität aufs Feld kriegen, die sie diese Saison haben? Was wird dann, wie wird Paul Zien dann reagieren? All das weiß ich nicht. Ich weiß wohl, dass er in der ersten Phase, wo es sehr kritisch war, wo sie gegen St. Pauli verloren haben zu Hause, dass er da sehr reflektierend und bodenständig reagiert hat und unaufgeregt und auch die richtigen Schlüsse gezogen hat. Das kann ich, so viel kann ich sagen. Also wie auch immer. Wir können auch beide jetzt hier, weiß ich was, für Zeugnisse abgeben und reden. Ja. Und wir haben ja schon festgestellt, nächstes Wochenende. Vielleicht würden wir am nächsten Montag jetzt ganz anders reden. Ja, nicht ganz anders.
Nein, aber ich weiß, was du meinst.
Aber doch da sitzen und ich würde dann vielleicht fragen, was ich ja auch dann oft gefragt habe, wie konnte das passieren? Ne? Ja. Woran lag's?
Die Standardfrage, die man natürlich in dieser Position, in der du warst, bist und in der ich auch hier in diesem Podcast bin, natürlich, die sich aufdrängt. Aber ich habe auch so eine ähnliche Frage dann an dich, weil man ja gesehen hat, dass zum Beispiel in den letzten beiden Spielen am letzten Wochenende Werder gegen Köln in Köln bei der 1-3-Niederlage und der HSV zu Hause bei der 0-4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart, ja, dass sie da irgendwo auch schon mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen hatten. Ich hatte es in der Anmod schon mal erwähnt, dass eben die Energie der beiden Mannschaften nicht auf dem Level war, wo man vielleicht sagt, eigentlich müsste in so einer Phase der Saison, zumindest wenn es darum geht, eben ja, sich den Hintern zu retten im Abstiegskampf, dass die einfach nicht da war. Hast du da eine Erklärung für?
Ja, ich sehe das noch ein bisschen anders. Also Werder hat für meine Begriffe auch Pech. Hm. Ich glaube, dass zum Beispiel die Friedl-Notbremse für mich kein Rot war, weil Friedl hat ihn eigentlich nicht gefault, sondern ist hingefallen einfach, ist ausgerutscht. Bei der Drehung ist er weggerutscht. Für mich war das keine Notbremse und keine rote Karte. Insofern hatten sie auch viel Pech und dann noch das 3-1, dieses unglückliche Eigentor von Backhaus, was auch passieren kann. Ich meine, Heuer Fernandes beim HSV hat sich auch schon welche reingelegt selber.
Das kennt man doch bei Bremen von Olli Reck noch.
Ja.
Böse, ich weiß.
Ja, Olli, Pan-Olli. Ich glaube, Werder würde ich da ein bisschen ausklammern wegen der Energie. Was eklatant war bei beiden Hamburger Vereinen, die zweite Halbzeit, die Abwehrfehler. Sowohl bei St. Pauli als auch beim HSV. Nun kann man sagen, ja, HSV fehlte Vuskovic und Lokonga fehlte. Dann kann ich sagen, bei Pauli fehlte Smith und Irvine. Also es fehlten natürlich Säulen da hinten drin. Ne? Und Turunerringa und Omira beim HSV und Wahl und also sie konnten das nicht erfüllen. Zum Beispiel beide haben auch Bälle verloren, wo sie waren im Ballbesitz und schenken den Ball so leicht her. Und man muss sich nichts vormachen. St. Pauli hätte noch höher verlieren können, aber der HSV hätte auch 8-0 verlieren können. Wenn Undav nicht so blind gewesen wäre und so viele Chancen vergeben hätte, inklusive Elfmeter, den er verballert hat. Also die Defensive der beiden Hamburger Mannschaften war erschreckend. Und jetzt würde ich aber sagen, ich glaube nicht, dass das in Bremen und auf St. Pauli wieder der Fall sein wird, weil jeweils die Leistungsträger wieder dabei sind. Also ganz wichtige Leute. Insofern wird das für Bremen schwierig. Ich glaube nicht, dass es bei Bremen direkt an der Energie lag. Hm. Es fehlt auch ein bisschen, das Selbstverständnis, das Selbstvertrauen. Ne? Und dann das Pech, was dazu kam. Insofern wird das eine unfassbar interessante Spiel im Weserstadion. Hm. Ne? Zumal da noch andere Sachen sind. Ne? Es ist eine Busankunft wieder mit Fans am Osterdeich geplant und eine Choreo. Die werden Alarm machen ohne Ende. Also das Spiel, vielleicht wird es ja auch einfach nur ein läppisches 0-0. Aber für meine Begriffe, ja, ist ja oftmals so.
Ja.
Aber ich glaube, im Vorfeld ist Dramatik pur angesagt. Hm. Ne?
Das auf jeden Fall.
Also, und bei St. Pauli noch mehr geht's. Sie müssen das gewinnen. Hm. Also, sonst, sie kann sagen, wenn Wolfsburg bei Union verliert, da hat sich nicht viel geändert, dann geht's um den Relegationsplatz. Aber trotzdem, also, der Druck ist auch da sehr groß und die anderen haben jetzt den Vorteil, ich weiß gar nicht, ob es ein Vorteil ist, dass St. Pauli Freitag spielt und die schon wissen, was da los ist.
Ja. Ne? Erhöht den Druck aber vielleicht dann auch nochmal und macht das Ganze dann wieder.
Ne? Ne? Umso mehr dürfen die anderen nicht verlieren oder sie müssen wenigstens punkten.
Auf jeden Fall hat Leonardo Bittencourt ja schon gesagt, wir haben das Messer zwischen den Zähnen.
Ja.
Also sehr martialisch, aber ich meine, gut, das ist einem Derby eben angemessen aufgrund aller Dinge, die da eben mit reinspielen.
Ja, aber ich dachte, die Zeit solcher Ausdrücke sei vorbei. Es gab ja auch mal den Ausruf, wir müssen Gras fressen und sowas alles. Ne? Ich weiß nicht, heute rauchen sie das, aber...
dann wäre ja alles entspannt.
Ja, dann wäre alles entspannt. Also ich weiß nicht, aus welchem Jahrhundert Leo Bittencourt kommt, aber mit Messer zwischen den Zähnen, den Ausdruck habe ich, glaube ich, auch seit 20 oder 30 Jahren nicht mehr gehört. Also nee, das ist auch Quatsch, ne? Und vor allen Dingen will er damit provozieren und heizt das an. Der Letzte, der bei Bremen provoziert hatte, war immer Tim Wiese. Aber das hilft ja auch nichts. Was will er dann damit, ne?
Ja.
Also.
Es ist nur höchstens was, was vielleicht die Mannschaft denn aufrüttelt und wieder sagt, wir müssen auch Widerstand zeigen, wenn es eben nicht läuft. Nur mit anderen
Worten. Oder den Gegner aufrütteln, ne?
Ja, oder das, natürlich, klar. Das kann natürlich auch immer ins Gegenteil dann umschlagen. Wenn du dir die Saisonverläufe der letzten Wochen anguckst, Werder immerhin 3 Siege aus den letzten 8 Spielen, der HSV nur 1 aus den letzten 8. Spielt das für so ein Spiel eine Rolle, dieser Flow, nachdem sowieso am Wochenende für beide eben der Flow beendet war?
Ich weiß nicht, das wird keiner im Kopf haben, wenn es zum Anpfiff geht. Aber klar ist, die sind ja beide, wenn man es genau nimmt, schon die ganze Saison auf der Suche nach einer Konstanz. Mhm. War ja St. Pauli auch lange, 10 Niederlagen oder 10 sieglose Spiele in Folge. Dann plötzlich holen sie wieder Punkte und so weiter. Also die Konstanz fehlt sowohl auch der HSV. 2-2 gegen Bayern. Macht große Spiele und dann verlieren sie irgendwie ganz billig. Für mich das Wahnsinnigste war das in der Hinrunde schon. Das 0-1 gegen Wolfsburg zu Hause. Also sowas. Naja, aber auch die Konstanz fehlt, ne? Mhm. Und jetzt auch wieder 0-4 in Stuttgart, ne? Nachdem man dachte, ja, Stuttgart hat man ja im Hinspiel besiegt und so, und da rechnet man sich was aus und dann geht man so unter, ne?
Ja.
Also ich weiß es nicht. Normalerweise sollte man eigentlich Montag nochmal.
Mal gucken, was dann für ein Thema sich natürlich aufdrängt. Aber man muss zur Ehrenrettung des HSV auch sagen, auch wenn du sagst, die Konstanz ist natürlich nicht da, aber die Niederlagen aus den letzten Wochen, Stuttgart, Dortmund, Leverkusen und RB Leipzig, also das sind natürlich dann auch alles Teams aus der oberen Region der Tabelle, vielleicht nicht unbedingt die Kragenweite, wobei man sagen muss, auch die kann man natürlich an, wenn alles läuft, vielleicht dann auch mal ärgern, wie die Bayern im Februar, Januar.
Ja, also nicht. Stuttgart hat man im Hinspiel geschlagen, Bayern hat man geärgert. Das ist ja auch unerklärlich. Wie ist das möglich, ne? Aber das gilt für alle Mannschaften, ne? Also wie ist dann plötzlich sowas möglich? Leistungssteigerung, plötzlich sind wieder alle da und sind energiegeladen, motiviert und dann wieder so ein Abfall, ne?
Ja.
Also keine Ahnung. Fehlt bloß noch diese Woche, dass Bayern gegen Real verliert.
Das kann natürlich passieren.
Das ist der deutsche Fußball am Boden.
Aus vielerlei Hinsicht nicht hoffen. Ich bin ja auch ein Bayern-Sympathisant, von daher, das würde mir schon den Abend verhageln. Aber morgen würden wir im Podcast sicherlich dann darüber sprechen, hier bei FIFA Pitch, das auf jeden Fall.
Ja, das werden wir sicherlich machen. Aber die Frage ist doch, die bleibt als Abschluss vielleicht, warum können wir Norddeutschen nicht mehr Fußball spielen?
Das ist die große Frage. Ist es wirklich so? Können wir nicht Fußball spielen, wir Norddeutschen? Oder ist es
nur die
diese Momentaufnahme in der Tabelle? Kann man das tatsächlich so sagen?
Naja, aber es ist, ich glaube, der letzte Meister aus Norddeutschland war Wolfsburg.
Ja, das stimmt, ja.
So, und dann ist eine ganze Weile 7 Jahre HSV zweite Liga, Werder Bremen auch zeitweise, St. Pauli sowieso, Kiel war auch mal da. Hannover ist auch schon lange nicht mehr da, vielleicht kommen sie ja dieses Jahr. Nee, irgendwie, ich weiß es nicht. Was fehlt uns? Wir sind scheinbar, weil wir so weit im Norden sind, hinter Dänemark und Finnland und so weiter, die glücklichsten Menschen und Schleswig-Holstein die glücklichsten Menschen, aber je glücklicher wir sind, desto erfolgloser sind wir. Ich weiß es nicht.
Aber immerhin haben wir als Nationalmannschaft es zur WM geschafft, die Dänen nicht. Aber vielleicht sind die auch deshalb glücklich, weil sie sich das Turnier ersparen. Das könnte man natürlich dann auch wieder sagen.
Das wollte ich auch sagen. Wer weiß, ob nicht die glücklich sind, die da nicht hin müssen, ne? Unter Trump und so weiter. Also da werden wir mal abwerten, wer da nachher überhaupt noch hin darf, so ungefähr. Dann ist auch der letzte Drops noch nicht gelutscht.
Das ist wahrscheinlich wirklich so. Bleiben wir deshalb lieber nochmal bei der Bundesliga. Du hast vorhin die rote Karte von Friedl schon angesprochen, der jetzt natürlich Bremen fehlt in einer Situation, wo Stabilität erforderlich eigentlich ist hinten in der Abwehr. Wie schwer wiegt dieser Ausfall jetzt gerade auch
ein Spiel? Ein Spiel ist gesperrt, ist heute gekommen. Auch Friedl war nicht immer, hat nicht immer gut gespielt oder glücklich gespielt. Ich kann das eigentlich gar nicht sagen, ne? Wenn Einzelne fehlen und ich kann ja noch nicht mal sagen, was ist mit Vuskovic, wie fit ist er tatsächlich?
Ist das ist auch immer noch fraglich,
Ja, und also ich sag ja, das ist jetzt alles von Tag zu Tag denken, Spekulation, dann ist der Anpfiff am spielen die Samstag, ne?
Ja, Samstag 15:30.
Ja, und dann also wissen wir um 17.25 Uhr, wem die Stunde schlägt.
So
gibt's da nicht einen Film?
Wem die Stunde schlägt, ist ein Film, tatsächlich. Und ein Album von Metallica.
Ja, echt auch?
Whom the Bell Tolls.
Das wusste ich gar nicht. Woher weißt du das? Ich meine, ich habe ja 800 LPs, aber gut. Auch Metallica, aber das habe ich das mir
ist
gar
ein Album oder ein Song? Das weiß ich jetzt allerdings nicht genau. Da muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt nicht ganz im Thema bin. Aber Vuskovic, da warst du vorhin schon im Thema, hast den Marktwert ja schon genannt und auch die Transfersituation, also Leihspieler von Tottenham. Ob er bleiben darf?
Nein.
Kann wahrscheinlich
soll
eher nicht.
Soll ich dir
sagen,
warum nicht?
Ja.
Also, Tottenham steht auf dem Abstiegsplatz. Steigen die ab, müssen sie ihn sowieso verkaufen. 60 Millionen. So. Sie müssen ihn eigentlich auch sowieso verkaufen, aus mehrerlei Gründen. Denn wenn er bleiben würde bei Tottenham oder ausgeliehen würde, er könnte sich verletzen und dann sind eventuell die 60 Millionen futsch. Mhm. Jetzt spekulieren in Hamburg einige, ja gut, wenn Barca oder Real oder so ihn kaufen und dann für ein Jahr weiterhin beim HSV parken oder ausleihen, genau das Gleiche. Wenn er sich dann verletzt und so weiter, ist das auch weg. Und Barca zum Beispiel ist auch nicht bekannt dafür mit Jamal und so, dass wenn sie so einen Typen haben, dass sie den dann wieder abgeben oder ausleihen oder so. Das machen sie zwar auch mit Spielern, nicht mit solchen Hochkarätern. Also ich glaube, dass Vuskovic auf alle Fälle weg ist. Und die Frage, ob Vieira gehalten werden kann mit 20 Millionen, ich weiß ja nicht, ob Kühne da nochmal die Tasche aufmacht. Keine Ahnung, weil da muss man auch sehr aufpassen, ne? Welchen Wert hat Vieira, ne? Ja. Also ich halte Vuskovic für viel, viel wertvoller und so. Und wichtig ist für den HSV, dass sie heuer Fernandes halten, den Torwart. Ja. Der spielt eine überragende Saison. Und die zentralen Figuren sind doch Remberg, Muheim. Ich weiß ja nicht, es heißt ja nichts, wenn die bis da und dann einen Vertrag haben, dass der auch dann erfüllt wird. Ne? Den Gipfel hat jetzt der Schlotterbeck aufgesetzt. Ne? Bis 31. Vertrag mit der Ausstiegsklausel schon für diesen Sommer. Super. So, das scheint jetzt in Mode zu kommen. Ich mache bis 2040 einen Vertrag, aber schon im Sommer zu einer festen Summe ausschlagbar. Also, mal ganz ehrlich, so wo das dahin geht. Also, ich glaube nicht, dass Vuskovic gehalten werden kann. Mhm. Und bei den anderen muss man sehen, ne?
Aber der Ausfall von Vuskovic für den HSV wäre schon auch gegen Werder schon ziemlich schlimm, weil das hat man ja gegen Stuttgart gesehen, da fehlt Zentrales im wahrsten Sinne.
Ja, weil und ja nicht nur in der Abwehr, auch nach vorne, Kopfbälle und Tore und so weiter, Spielaufbau auch, ne? Vuskovic ist mit seinen 19 eine Maschine, ne? Ja, will ich nicht sagen, aber es sowas habe ich gut, es gibt ein paar Spieler in der Bundesliga, die so wie Karl oder so, ne, die dafür Maler vielleicht, die dafür für Rohre sorgen, aber so viele sind es nicht, ne? Da ist noch, gut, ich weiß nicht, Pavlovic ist auch noch nicht so alt. Also bei den Bayern ist schon ein Musiala ist auch noch nicht so alt. Also da ist schon einiges vorhanden, ne? Aber Vuskovic ist nicht ersetzbar. Und wenn der fehlen sollte, dann würde ich sogar Werder als leichten Favoriten.
Damit sind wir schon beim abschließenden Blick in die Glaskugel. Du hast am Montag bei dir in der Sendung schon in die Glaskugel geguckt. Dann nimm doch mal den Worst Case vor oder setz mal einen Fall voraus, auf dem du aufsetzt und sagst, wenn das so ist, dann geht das Spiel am Ende so aus. Mach mal einen Tipp.
Ja, ich kann jetzt natürlich ein ganz heißes Ding bringen. Ne? Die FDP-Generalsekretärin, ne? Die hat sich ja, wenn sie nicht in den Landtag ziehen, die Haare abrasieren lassen. Ja. Ich kann jetzt ja sagen, wenn einer dieser drei nicht punktet oder verliert, St. Pauli, HSV, Werder, dann lasse ich mir auch den Kopf rasieren. Wobei, viel ist da nicht mehr. Ne? Also das
mehr als nicht, bei mir, das wissen unsere Stammzuschauer.
Nein, ich kann das nicht tippen. Tut mir leid. Ich kann es echt nicht tippen. Weil erstmal kann ich sowieso schon nicht tippen. Und es ist zu viel. Ich kann dir sagen, was ich glaube, dass die Bayern gewinnen. Wo spielen die? Leverkusen?
Die spielen in Stuttgart. Oder gegen Stuttgart. Zu Hause gegen Stuttgart.
Ja.
Am Sonntag.
Also da sage ich mal so, auch wenn der HSV da 4-0 gegen Stuttgart verloren, also Bayern gewinnt. Möchtest du noch mehr Tipps haben? Irgendwie?
Nee. Werden sie Meister an diesem Wochenende oder nicht? Das ist dann die entscheidende Frage. Reicht das für den Meistertitel?
Meister, wenn sie gewinnen, oder müssen andere auch noch wieder?
Ich glaube, sie müssen einen Punkt mehr holen als Dortmund, wenn ich ganz genau. Es sind noch 5 Spiele und es sind 12 Punkte.
Die haben und das Torverhältnis.
Ja, Torverhältnis also, haben sie ja sowieso für sich.
Ja, das ist ja auch ein Punkt.
Das ist ja quasi schon ein Punkt, ja.
Ja, also wie viele Punkte haben sie Vorsprung?
Sie haben 12 Punkte, 12 Punkte Vorsprung.
Also 5 Spiele. Wenn sie gewinnen, haben sie auch noch 12, wenn Dortmund 12, dann sind es noch 4 Spiele und das Torverhältnis. Ja. Also wenn sie gewinnen, sind sie Meister, sage ich. Zwar Mathematiker würden jetzt ankommen wieder, ja, wenn Dortmund dann 80 Tore schießt in einem Spiel und so weiter und so fort und Bayern alles verliert.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne das Restprogramm. Müssen die noch gegen Wolfsburg? Weiß ich jetzt gerade nicht, aber das ist jetzt auch gemein.
Die Frage ist ja, ist die Schale schon in München? Die hätten sie ja nicht auch gleich dahin stellen können.
Die wohnt da, glaube ich, auch schon. Die ist irgendwo schon geparkt, dass man es nicht so weit hat.
Ja. So was hätte die viel interessantere Frage ist ja, außer dem Abstieg in der Bundesliga, Bayern wird Meister, steigt Schalke jetzt endlich auf?
Es wäre wichtig.
Die waren ja schon mal 4 Minuten Meister.
Wer wüsste das besser als du, du Meistermacher? Deshalb verschrei sie nicht.
Ja. Wäre schön für die erste Liga, ne?
Auf jeden Fall. Diese Traditionsvereine brauchen wir bei allem Respekt für Heidenheim, aber Schalke ist nochmal wieder was anderes.
Und Düsseldorf steigt jetzt aus der zweiten eventuell auch noch ab und so. Oh nee, es ist alles. Mit Tradition ist nichts mehr, glaube ich. Also nicht mehr viel.
Das ist leider in vielerlei Hinsicht so, aber zumindest gibt es jetzt einen spannenden Endspurt im Aufstiegskampf, im Abstiegskampf und den werden wir verfolgen, hier natürlich auch im Fever Pitch Podcast. Rollo, danke, dass du da warst, dass du uns Einblicke in das Derby noch verschafft hast. Vielen Dank.
Ja nicht dafür. Ne? Und toi, toi, toi für uns Norddeutsche.
Auf jeden Fall.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.